ARD Sounds.
Hast du schon angerufen?
Ja, wir gehen jetzt hoch.
Und ist er da?
Ja.
Und sagt,
scheinbar.
Ah, er ist da. Er erwartet sie schon.
Ah, wirklich? Wir haben uns so ein paar Mal verpasst, sagen wir so. Deswegen sind wir gerade so ein bisschen. Wir glauben gar nicht, also, dass wir da wirklich.
Das wurde mir gerade so gesagt. Also ich gehe davon aus.
Am Ende eines düsteren Flurs voller Leinwände steht er vor uns. Ganz leibhaftig.
Hallo. Hallöchen.
Udo Lindenberg. Er wirkt fit, gut gelaunt und er begrüßt uns so, als würden wir schon ewig zur Panikfamilie gehören. Er, der die größten Hallen und Stadien des Landes füllt. Ausverkauft, bevor man Udo Lindenberg sagen kann. 80.000 Menschen singen seine Lieder. Hunderttausende hören seine Songs. Und ehrlich gesagt, ich gehöre lange nicht dazu. Für mich war Udo immer da, aber irgendwie war er auch ziemlich egal.
So eine Person des öffentlichen Lebens eben. So wie Helmut Kohl oder Angela Merkel, einfach immer da. Aber man fragt sich doch nicht, was sind das für Menschen? Wie sind die so privat und was bewegt die?
Ja, und dann habe ich aber festgestellt, Udo wird 80. Und da habe ich mir gedacht, krass, der wird 80? Der war doch schon mehrfach fast tot, also gefühlt. Wie hat er das gemacht? Und dann bin ich, also wir, ganz tief eingetaucht ins Udo-Versum und haben festgestellt, was für eine unfassbare Persönlichkeit das eigentlich ist.
Er ist ein fantastischer Frontmann, der beste Frontmann, den ich eigentlich kenne.
Udo, der den deutschen Rock'n'Roll erfunden hat, als alle gesagt haben, dass es sowas gar nicht geben kann.
Der hat halt so geredet, wie man halt redet auf der Straße und wie da, wo ich herkomme. Und das hat mich total umgehauen. Und es war boom. Die Welt war eine andere.
Udo, der eine ganze Nation dazu gebracht hat, sich selbst nicht mehr so furchtbar ernst zu nehmen, der Generationen von Künstlern beeinflusst hat.
Und er war nicht ein Held, sondern der Held meiner Kindheit.
Und auch Udo, der einem autoritären Regime die Stirn geboten hat, als sich das kein anderer getraut hat.
Im Grunde genommen hat Udo mit ein paar Löcher damals schon in die Mauer eingerissen. Also Udo hat, was die Wiedervereinigung betrifft und dieses Zermürben der Mauer, einen großen Beitrag geleistet.
Aber Udo ist auch einer, der zeitweise nicht mal seine Wohnungstür öffnen kann. Der kämpft mit Panikattacken und mit sich selbst. Der trinkt, bis er sich nicht mehr erkennt. Und irgendwann an einem Punkt steht, an dem er sich entscheiden muss. Weiterleben oder untergehen. In diesem Podcast geht es um die Frage, wie wurde aus einem nervenschwachen Jungen aus einer kaputten Kleinstadt an der niederländischen Grenze einer der größten deutschen Künstler aller Zeiten. Also, wie wurde Udo zu Udo? Ihr hört Udo, ein Leben an der Grenze. Ein Podcast von NDR2 für die ARD. Alle Folgen bekommt ihr jetzt schon in ARD Sounds. Ich bin Moritz Kasserlet. Ich bin Journalist beim NDR und mich faszinieren Menschen, ihre Geschichten, ihre Brüche, ihre Widersprüche, ihre Schicksale. Ich habe schon Podcasts gemacht über Robert Enke und über Jan Ullrich. Und jetzt Udo. Und man denkt vielleicht, naja, man weiß doch alles über den. Aber das stimmt nicht. Wir erzählen euch hier bisher unerzählte Geschichten. Also Udo erzählt sie euch. Und wir sind bei ihm. Meine Kollegin Christine Holstein und ich.
2 Jahre haben wir recherchiert. Wir sind durch ganz Deutschland gereist und haben seine engsten Freunde getroffen. Und Menschen, die die ganz großen Geschichten mit Udo erlebt haben. Wir haben Udo gejagt oder besser uns an ihn herangepirscht. Denn er wollte nicht sofort mit uns sprechen. Er ist inzwischen ein ziemlich scheues Wesen, das wissen gar nicht so viele. Wir sind in sein Leben getaucht, wir sind ihm tatsächlich total nahe gekommen und ja, inzwischen berührt mich Udo wirklich als Mensch.
Ja, wir haben beide schon viele Podcasts gemacht, aber keiner ist so intensiv wie dieser.
Lieber Udo, Deutschland braucht dich jetzt. So bin ich im Juli 2024 doch tatsächlich in meine erste Mail an Udo gestartet. Heute finde ich es fast ein bisschen peinlich, weil es klingt irgendwie ziemlich dramatisch.
Aber sein Leben ist ja irgendwie auch Drama, ne? Also sein Leben lang stößt Udo an Grenzen, also die Grenze zwischen Ost und West, Grenze zwischen Rausch und Absturz und natürlich auch zwischen Genie und Wahnsinn. Und bevor wir zu all dem kommen, springen wir erstmal zurück an den Anfang und der ist auch an der Grenze. Gronau. Eine kleine Stadt im Münsterland an der niederländischen Grenze. Udo Lindenberg wird hier geboren und spricht und singt deshalb auch ein bisschen niederländisch.
toen was het gebeurd. We waren bezeten. We konden niet meer samen.
Das ist schon ganz schön trostlos in Gronau, als wir da sind. Alles sehr grau, ganz wenig grün und überall so typische Bausünden aus den 70ern. Und es ist auch kaum jemand auf der Straße unterwegs. Aber in der Mitte von einem Kreisverkehr, direkt neben zwei Autohäusern, steht immerhin eine Bronzestatue von Udo. Überlebensgroß, so 3 Meter hoch, würde ich sagen. Udo mit Nietengürtel, Lederjacke, Sonnenbrille, Hut natürlich, den linken Arm mit Mikrofon nach oben gestreckt. Nur 12 Minuten zu Fuß von hier steht Udos Elternhaus. Mit dem Auto dauert es fast genauso lange, weil hier gerade ganz viele Baustellen sind.
Herzlich willkommen in Gronau.
Das ist Clemens Bus. Mit ihm haben wir uns verabredet.
Hallo Herr Bus, ich bin Moritz Kasserlet. Wir haben telefoniert mehrfach.
Hallo.
Toll, dass Sie Zeit haben.
Hi.
Und wir haben uns mit ihm verabredet, weil Clemens ist Udos ältester Freund, also längster Freund. Udo sagt immer, sein Freund aus der Embryonalzeit. Er nennt ihn Clemi.
Ja, wir haben alles zusammen gemacht, ne? Wirklich alles. Das war ein Kopf, ein Arsch. So ungefähr.
Die beiden telefonieren immer noch fast jede Woche, nach über 60 Jahren Freundschaft. Vermutlich kennt Udo niemand so gut wie Clemi. Wir wollten mit ihm sprechen, um zu verstehen, wie Udo zu Udo wurde. Und Clemi hat sofort zugesagt, auch ohne Absprache mit seinem berühmten Freund.
Ja, ja, da brauche ich ihn nicht nachfragen, also weiß Gott nicht.
Clemens Bus ist ein halbes Jahr jünger als Udo, also 79. Ein zierlicher Mann mit grauen Haaren und grauem Schnurrbart. Und er ist neben seinem besten Freund schon irgendwie auch ein Fan von Udo. Zumindest gibt es in seinem Haus jede Menge Bücher über Udo, Bilder, Fotoalben mit Momenten aus Udos Leben. Und Clemi nimmt uns mit an den Ort, an dem alles angefangen hat.
Gartenstraße 3. Ja. Und das da gegenüber ist mein Elternhaus. Wir hatten früher so eine kleine Bäckerei. Und ja, Udos Eltern hatten einen Installationsbetrieb. Ne?
Das heißt, wenn er eine kaputte Toilette hatte, musst du hier klingeln bei Familie Lindenberg.
So ungefähr, ja. Ja, ja.
Die Gartenstraße ist vielleicht 5 Meter breit, plus Gehwege. Udo und Clemi sind also Tür an Tür aufgewachsen. Sie sind sich damals schon sehr nah, im übertragenen und wörtlichen Sinne.
Mein Schlafzimmer war da oben, das zweite von rechts, und Udos war da unten. Dann wurde dann abends auch noch mal
zugewunken.
Ja, ja.
Gronau ist damals, direkt nach dem Krieg, keine Stadt, sondern eine Ansammlung von Schuttbergen und Wohnungen, bei denen man von außen ins Wohnzimmer schauen kann, weil ganze Hauswände weggebombt wurden. Udos Geburtshaus ist aber verschont geblieben. Heute ist es ein Mehrfamilienhaus, so ein beiger Klotz mit braunen Fenstern. Und eigentlich weist eine Bronzetafel an der Hauswand darauf hin, wessen Geburtshaus das hier ist. Aber eben nur eigentlich, weil...
Geklaut im Frühjahr dieses Jahres.
Von Metalldieben, sagt Clemi.
Und dann sagte Udo mir am Telefon, nee, der wusste das schon. Sagte, die haben sie geklaut. Klauen hier genau alles, ne?
Und so auch diese Tafel, auf der groß steht, oder stand, wir wissen es ja nicht genau, Panikpräsident. Darunter ein Hut und in kleinerer Schrift, am 17.05.1946 wurde Rocklegende Udo Lindenberg in diesem Haus geboren.
Der berühmteste Sohn der Stadt.
Damals wohnt in dem Haus nur Familie Lindenberg, also Udo mit seinen Eltern, dem älteren Bruder Erich und den jüngeren Zwillingen Erika und Inge. Zur Haustür hoch führen vom Gehweg aus 6 Betontreppenstufen. Als ich davor stehe, naja, sehe ich einfach nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 banale Betontreppenstufen. Aber für Udo sind das damals, schon als Kind, ganz besondere Stufen, weil...
Das ist die Schautreppe, ja. Ja, da hat er seine ersten Gehversuche drauf gemacht, so wie er selber immer sagt. Ne?
Geh- bzw. Tanz-, Sing- und Showversuche. Denn die Betontreppe, das ist eben Udos Showtreppe, die erste seines Lebens. Noch ohne Scheinwerfer. Einfach 6 schmutzige Betonstufen.
Ich sag, mit 11 Jahren, 12 Jahren. Dann hat er da hier hat sich dann hingestellt, Arme breit und
hat gespielt, er wäre Star.
Ja, so ungefähr.
Ich stelle mir vor, wie der kleine Udo, noch ohne Hut und Sonnenbrille, dafür aber in kurzer Hose, auf der obersten Stufe steht, langsam die Arme ausbreitet und so in Trippelschritten nach unten tänzelt. Wie diese Treppe zumindest für diesen einen kurzen Moment die größte Bühne der Welt ist und wie Udo dann kurz danach leider feststellen muss, dass da blöderweise niemand ist, der applaudiert. Außer höchstens sein Freund und Fan Clemi.
Und er wollte unbedingt Star werden und Sie wollten ihn begleiten, oder nicht?
Ich wollte ihn nicht begleiten.
Nee.
Das war nicht,
klar,
das war nicht meine
hier.
Welt. Nee, nee.
Aber was haben Sie denn darüber gedacht, dass er so unbedingt Star werden wollte und rauskommen?
Lass ihn doch.
Ja. Udo weiß schon als kleiner Junge ganz genau, was er werden will. Nicht Fußballer oder Feuerwehrmann oder Astronaut wie andere kleine Jungs, sondern ein Star. Er will berühmt sein, wenn es sein muss, auch ohne Clemi, wenn der eben keinen Bock drauf hat. Und der kleine Udo hat nicht nur ein Ziel, sondern er weiß auch schon ziemlich genau, welcher Weg ihn zu diesem Ziel führt.
Ab so einem 11. Lebensjahr dominierte die Musik bei ihm, Schlagzeugspielen.
Musik, das ist es, die Sache für den kleinen Udo. Vor allem eben Schlagzeug spielen. Das ist sozusagen die Luft, die er atmet, das Wasser, das er trinkt und das Brot, das er isst. Musik, Musik, Musik.
Seine ersten Trommelversuche waren da unten im Keller. Da hat er die Nachbarschaft hier verrückt gemacht mit.
Hat man das Trommeln bis hier auf die Straße gehört?
Ja.
Dieses erste Schlagzeug besteht aus alten Tonnen vom Supermarktlager schräg gegenüber. Quasi do it yourself, bevor es cool war.
Ja, die Fässer waren, die standen da hinten, wo ich wohne jetzt. Hier war früher von der Edeka ein Zentrallager, sagen wir mal so, hier für den Kreis. Und diese Fässer wurden da gelagert. Und das waren dann eben unsere ersten Trommelversuche, ja, mit Grünkohlsträuchern. Mit Sträuchern, also die Strünken vom Grünkohl, die Köpfe waren abgeschnitten und dann wurde er drauf rumgewämst.
Schnell ist klar, der kleine Udo hat Talent, also richtig Talent. Sein Vater Gustav schenkt ihm deshalb ein echtes Schlagzeug. Und schon mit 11 hat Udo dann seinen ersten Live-Auftritt zusammen mit einer Jazzband. Das einzige Kind in einer Erwachsenengruppe. Ein Trommel-Mozart sei Udo, sagt der Bandleader. Ich sag ja, richtig Talent. Udo gewinnt dann auch noch einen wichtigen regionalen Musik-Nachwuchswettbewerb. Er tritt regelmäßig auf und verdient damit sogar schon seine erste Kohle. Die Sache ist nur, die ganze Geschichte ist nicht nur schön. Nicht nur Erfolg nach Erfolg. Denn das mit dem Trommel-Mozart und so, das ist nur die eine Hälfte der Geschichte. Neben dem Musikmachen stößt Udo nämlich schon als Kind auf die zweite Sache, die sein ganzes Leben bestimmen wird. Eine Sache, die ihm später einmal fast das Leben kosten wird. Alkohol.
Wir haben uns schon hier mal eine Flasche Bier rausgezogen aus dem Edeka, aus dem Keller. Da waren so Glasbausteinfenster drin, so drei zum Aufklappen. Und dann standen die Kisten Bier, die standen da unten drin. Dann wurde mal eine Kiste, eine Flasche rausgezogen. Die konnte man erreichen und durch diese geöffneten Glasbausteine rausziehen. Und dann haben wir uns hier in die Gärten gesetzt und haben eine Flasche Bier getrunken. Ja, okay, das haben wir auch gemacht.
Wie alt waren Sie da?
Ja, 10. Ja, wenn er 11 war, war ich 10. Ne? Noch 10.
Und das ist so ein Moment, da gucken Christina und ich uns an und wundern uns, wie selbstverständlich Clemens Bus das so erzählt mit dem Alkohol.
Ja, eine wirklich merkwürdige Situation. Er sitzt da so in seinem Sessel und erzählt das lachend, als sei das total normal gewesen, dass 10-, 11-Jährige einfach mal zwischendurch so ein Bierchen zischen.
Ja, oder wie er sagt.
Das war dann halt so.
Udo jedenfalls merkt, welche Wirkung das Zauberzeug hat. Er braucht das irgendwann regelmäßig, bevor er auftritt, weil der Trommel-Mozart hat extremes Lampenfieber.
Wenn's dann plötzlich mulmig im Magen rumort und der Lampenfieber-Vampir mich voll durchbohrt.
Schon mit 11 beruhigt Udo vor und während der Auftritte seine Nerven mit großen Schlucken aus den Biergläsern seiner erwachsenen Bandkollegen. Es schmeckt für ihn bitter und scheußlich, aber er merkt, dass damit vieles leichter wird. Clemis Frau Hanne sagt uns, sie habe Udo vor den frühen Konzerten damals immer nur, Zitat, dudeldick erlebt.
Und der Rudi bringt mir schnell noch Beruhigungsbier.
Der kleine Udo fürchtet und liebt seine Auftritte. Und er braucht den einen Rausch, um den anderen Rausch zu erleben. Also erst den Alkohol, dann das Adrenalin. Und Udos Hang zur Flasche kommt auch nicht komplett überraschend, weil ihm nämlich sein Vater Gustav vorlebt, Probleme einfach wegzuspülen. Wenn Udo als Kind aus einem Fenster guckt, dann sieht er gegenüber das Haus von Clemi, links davon das Edeka-Lager mit den Fässern und rechts davon, so schräg über die Straße, eine Eckkneipe, die Quelle, so heißt der Laden. Das zweite Wohnzimmer vieler Männer in Gronau. Männer, die vom Krieg gezeichnet sind.
Wir haben alle schwer getrunken, also muss man ganz ehrlich sagen. Dann ging es jeden Abend in die Kneipe, ne? Jeden Abend.
Ab 5 Uhr nachmittags ist auch Udos Vater Gustav fast immer in der Quelle. Er betäubt sein Kriegstrauma. Er trinkt und trinkt und trinkt. Bier nach Bier und dann vielleicht einen doppelten Doppelkorn und wieder von vorn. Manchmal ist der Vater so betrunken, dass er einfach in der Quelle bleibt und dort übernachtet. Udo lernt so, Alkohol gehört zum Leben, bis man irgendwann mal tot ist. Thank you, goodbye, game over, machst du nix. Kaum einer der Männer kann die brutalen Szenen vergessen, die er im Krieg erlebt hat. Und die wenigsten sprechen darüber.
Es war das große Schweigen.
Wir sind bei Udo, 2026. Er ist fast 80 und wir haben es zu ihm in die Suite geschafft. Dritte Etage, direkt unter dem von außen angebrachten Hotelnamen. Im Hotel Atlantik in Hamburg wohnt er jetzt seit 1995. Und wir finden, echt standesgemäß.
Das ist die geheime Panikzentrale. Nicht alle kriegen Zutritt und so.
Draußen ist es schon dunkel, als wir da mit Udo sitzen. Unten fahren die leuchtenden Autos auf der breiten Straße vorbei. In der Außenalster spiegeln sich die Lichter der Häuser am gegenüberliegenden Ufer. Auf einem riesigen Fernseher sind Landschaftsaufnahmen zu sehen. Oben an die Decke ist ein Sternenhimmel projiziert und rote, grüne und blaue Lichter, die ein bisschen so aussehen wie Polarlichter.
Wir wollen hier nicht so ein steifes Interview für Steiftiere unter sich. Nicht Steiftiere unter sich, sondern ein bisschen locker, leicht, easy das machen. Ne? Ja. Ist auch viel besser. Und ich biete an, ich erzähle euch ein und so. Ne?
Wir sprechen mit Udo über sein Leben und beginnen natürlich in der Kindheit und sind automatisch ganz schnell bei diesem Thema, also schon nach 10 Minuten richtig drin.
Weißt du, die Männer kamen ja voll traumatisiert, ja, aus dem Krieg, ja. Schreckliche Nazi-Verbrechen, ja. Und wollten es schnell verdrängen. Verdrängen. Sofort in die Kneipe und sich sofort total beballern, ja. Und den ganzen Horror wegsaufen. Aber die waren meistens besoffen in der Kneipe, die Väter.
Beim Erzählen flätzt Udo ziemlich cool aus seinem roten Ledersofa. Er stützt sich so auf den linken Ellenbogen. Ein Bein am Boden, das andere lässig angewinkelt mitten auf dem Polster und er trägt schwarze Lederschuhe. Schwarze Socken mit großen neongrünen Punkten und eine knallenge schwarze Hose. Dazu ein graues Sakko mit Nadelstreifen und neongrünen Schulterklappen. Und natürlich Sonnenbrille und ein brauner Hut. Der kleine Udo, also der damals im Nachkriegs-Gronau, kommt mit seinem Vater nicht wirklich zurecht.
Mit dem Vater habe ich wenig gesprochen. Wie gesagt. Ich sage, hör mal auf zu schweigen, erzähl mal die Scheiße, was da los war in der Nazi-Zeit. Ne? Aber er war so fertig damit. Er hat nicht mit einer Silbe mal irgendwas erzählt, nichts. Ne? Darunter haben wir gelitten. Wir wollten doch gerne was wissen und so.
Sein Bruder Erich ist 7 Jahre älter als Udo und versucht mal mit Schütteln aus dem Alten was herauszubekommen.
Hat doch mein Vater so genommen, so ans Revers von der Jacke. Du musst uns das jetzt sagen. Ja, richtig so ganz laute und heavy Auseinandersetzung, ne? In der Familie. Aber Vater war eben da, in der Hinsicht war der so wie so ein, ja, wie so eine, ist ja eine Schnecke, die nur alle 100 Jahre mal irgendwie guten Tag sagt, ne? Und sonst gar nichts, ne?
Und da ist es ziemlich ruhig in dieser Hotelsuite von Udo. Christina und ich sitzen so links von ihm auf einem anderen Sofa und hängen an seinen Lippen, als er von dieser Zeit spricht.
Ja, das hat mich schon ziemlich berührt. Erstens, wie schnell wir da mittendrin waren und wie offen er ja auch eigentlich 2 Fremden davon erzählt. Und ich weiß, ich habe ja noch die Rückfrage gestellt, hast du denn Verständnis für deinen Vater gehabt, dass der so traumatisiert war, dass der darüber nicht sprechen konnte? Und er überlegt und sagt, nein.
Auch oder vielleicht gerade, weil er so wenig spricht, hin und wieder explodiert Vater Gustav. Einmal haut er im Suff die Vitrine vom Kino um die Ecke ein. Denn was da zu sehen ist, das geht nun wirklich nicht. Ein Filmplakat mit einer fast nackten Frau. Man sieht sie auf dem Plakat nur im Lendenschutz, sonst nichts. Liane, das Mädchen aus dem Urwald. Udos Freund Clemi weiß das noch genau.
Sünde, so ungefähr. Und er war selbst kein Guter, ne? Aber na. Ja, das waren so. Die Leute gingen zum Stammtisch und da heizten die sich gegenseitig hoch mit ihren damals auch noch, sagen wir mal, sehr verknöcherten Ansichten aus dem Zweiten Weltkrieg und wie auch immer. Und dann war das Unzucht, das war nicht so gut. Und dann hat er die Kinoplakate und das ganze Zeug von der Wand gezogen, kaputt gehauen.
Und dann gibt's noch eine Sache, die man über Vater Lindenberg wissen muss. Er wäre nämlich eigentlich lieber Künstler geworden und nicht Installateur, also Taktstock statt Rohrzange.
Er war ein Dirigent, ein großer Dirigent. So berühmt wie Herbert von Karajan.
Ja, er hat dirigiert, wenn er abends einen getrunken hatte. Die hatten alle ihre Träume. Ne? Der hat mal in der Kneipe dirigiert oder zu Hause. Die Kinder mussten antreten, dann wurden die dirigiert und gemacht. Und aber eben, wie gesagt, wenn er einen auf hatte. Ne?
Udo, das Musikgenie, wächst auf in einem kaputten Gronau und mit einem kaputten Vater. Beide, also Vater und Sohn, lieben die Musik und irgendwie auch den Alkohol. Und auch wenn Udo krasses Lampenfieber hat, ihm fehlt schon früh die große Bühne und das Scheinwerferlicht.
Ein großer Star werden wollte er immer schon.
Udo will die 6 Stufen auf der Betontreppe eintauschen gegen die größten Bühnen der Welt. Schon damals, als 11-12-Jähriger, weiß er ganz genau, dass er das will. Und er weiß auch, was er nicht will. Die Vorstellung vom klassischen Leben, heiraten, Hausbau, Hund, Hecke, Heizdecke, die ist für ihn der blanke Horror. Nee, das will er auf keinen Fall. In einem Café treffen wir noch einen Uraltfreund aus Gronau. Der kann uns was über eine sehr wichtige, prägende Phase in Udos Leben erzählen. Die Phase, in der Udo anfängt, seinen Masterplan umzusetzen und dabei ziemlich viel riskiert.
Hallo, ich bin Hans-Peter Dickel und ich kenne Udo schon aus dem Kindergarten.
Hans-Peter trinkt einen Pott Kaffee und bestellt sich als einziger der Runde ein Stück Torte. Wir sprechen 2 Stunden. Das Stück Torte rührt er dabei nicht an.
Ja, dafür aber meine Hand. Hans-Peter ist halt so ein Alt-68er. Also der flirtet noch ganz gerne. Und man merkt an ihm, wie die Zeiten damals waren und dass er das auch ganz gut fand, so dieses Thema freie Liebe und so. Und ja, deswegen tätschelt er zwischendurch auch ein bisschen meine Hand.
Hans-Peter geht mit Udo in den Kindergarten und später dann auch auf die Realschule. Von ihm wollen wir vor allem wissen, wie es mit Udo weitergeht nach der Schule.
Also einerseits war das eine wunderbare musikalische Grundausbildung, in dem mit 16 Jahren, 17, mit so viel erfahrenen Musikern zusammen zu sein und dann ganz viel gelernt, hat auch gesungen schon und das war eine tolle Sache.
Nach der Schule mit 16 geht Udo einen krassen Schritt. Also eigentlich geht er viele Schritte, denn er geht nach Nordafrika, um da als Musiker zu arbeiten. Nach Libyen. Tripolis, um genau zu sein. In einer amerikanischen Militärkaserne spielt Udo Schlagzeug. Das ist sein Job. Der erste richtige als Musiker. Er will sich hocharbeiten bzw. hochspielen. Und er spielt, wie schon als Kind, wieder mit älteren, erfahrenen Musikern, von denen er sich was abgucken kann. Hans-Peter findet, das ist eine tolle Sache. Udo singt jetzt auch hin und wieder schon in Tripolis. Aber wie auch schon damals, als 11-jähriges Kind, gibt's jetzt einen ständigen Begleiter. Alkohol.
Die Sauferei war nicht so gut.
Gar nicht gut, denn Udo trinkt richtig viel. Um sich zu beruhigen, um zu funktionieren, um zu trommeln, um keine Angst zu haben. Udo lebt deshalb mit einer Mischung aus viel Whisky und wenig Schlaf in der staubigen, libyschen Hitze. Er verdient $200 im Monat. Ein Whisky kostet 20 Cent.
Alles auf Wertmarken. Alkohol, Wertmarken. Und da ist Udo wirklich an die Sauferei gekommen.
Udos Panikattacken nehmen zu, parallel zu der Anzahl der Whiskygläser, die er leert. Wovor er genau Angst hat, das kann uns keiner, mit dem wir sprechen, so richtig sagen. Es ist auf jeden Fall keine Angst, so wie manche Angst vor Spinnen oder so haben. Es ist eine allgemeine, tiefe Panik, die Udo begleitet. Quasi jeden Tag und jede Nacht. Panik als Alltag. 6 Tage die Woche steht er trotzdem mit den anderen auf der Bühne und trommelt.
Montags hatten die immer frei, da sind die Jungs immer in Puff gegangen.
Udo will eigentlich nie mit. Die anderen sticheln irgendwann mit dem Satz, sag mal Udo, bist du schwul oder was? Und das lässt ein 16-Jähriger, selbst ein 16-jähriger Udo Lindenberg, nicht auf sich sitzen. Das Bordell liegt am Rand von Tripolis. Ein Hinterhof, der nach Urin stinkt. Vor der Tür der einzig anwesenden Prostituierten stehen 5 Männer. Das ist sozusagen die Warteschlange. Und Udo ist der 6.
Und irgendwann ist er dann da reingeschoben worden und einer erfahrenen italienischen Fachfrau zugeführt worden. Und vom Prinzip her hat das auch nicht so lange gedauert. Jetzt muss ich mich selber konzentrieren, eben wie das war. Also. Fertig. Er ist aber glaubwürdig versichert, dass sich die Umstände mit den Jahren geändert hätten.
Ja, man hört uns da so mitlachen, so ein typisches Verlegenheitslachen. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, boah, eigentlich ganz schön traurig. Mhm. Also, ne, so ein 16-jähriger Udo Lindenberg da weit weg von zu Hause und wird einfach mal getriezt sein erstes Mal mit einer Prostituierten zu verbringen.
Als Pubertierender, ne? Eine wahnsinnige, wichtige Phase in seinem Leben. Irgendwie eine traurige Geschichte, die aber auch Teil eben von Udo ist. Und als er dann rauskommt, dann sagt einer von den anderen, hey man, you did it. Und da war es passiert. Nach ein paar Monaten mit Schlafentzug, Hitze, Alkohol, Triezereien geht Udo dann zum Militärarzt und sagt, er habe Angst, dass er sich im Bordell eine tödliche Geschlechtskrankheit geholt hat. Aber der Arzt sagt, keine Syphilis, es ist die Seele. Und Udo sieht es ein und bricht das Abenteuer Tripolis deswegen ab.
Und dann ist Udo wirklich kaputt zurückgekommen. Schwer zu erkennen. Und mit dem Trinken war es in dem, er war wirklich in Behandlung und das war wohl auch nötig.
Das war's erstmal mit großer weiter Welt. Udo wollte hoch hinaus, zur Sonne oder zum Scheinwerferlicht und ist dabei fast verglüht. Oder vielleicht eher fast ertrunken im Whisky. Er kommt also zurück nach Gronau, aber er ist nicht mehr derselbe. Seine Mutter Hermine ist schockiert. Ihr Sohn, gerade 17, sieht aus wie das Elend. Augenringe, blass, Angst im Blick. Udo hat weiter Panikattacken, traut sich kaum noch auf die Straße. Wenn er es doch schafft, dann schleicht er mit dem Rücken an den Hauswänden entlang. Der Junge, der die Welt erobern wollte, kann nicht mehr die Straße überqueren. Am Anfang von diesem Podcast haben wir gefragt, wie wurde aus einem nervenschwachen Jungen aus einer kaputten Kleinstadt einer der größten deutschen Künstler aller Zeiten. An diesem Punkt von Udos Geschichte sieht es nicht so aus, als würde da irgendetwas groß werden. An diesem Punkt schiebt sich ein 17-Jähriger mit dem Rücken an Hauswänden entlang, weil er Angst hat, die Straße zu überqueren. Udo ist ganz unten angekommen. Er liegt regungslos am Boden. Und dann klingelt das Telefon. Am anderen Ende ein Junge, der wieder Leben in Udos Leben bringt.
Wäre ich schwul gewesen, hätten wir uns wahrscheinlich stark ineinander verliebt.
Und das erzählen wir euch in der nächsten Folge von Udo, ein Leben an der Grenze. Ein Podcast von NDR2 für die ARD. Ich bin Moritz Kasserlet, ich bin euer Host und Autor und habe mit Christina Holstein die Interviews geführt. Adrian Breder hat uns beim Skript geholfen und uns zusammen mit Birgit Frank dramaturgisch beraten. Christina ist auch für das Konzept und die Formatentwicklung verantwortlich. Sie ist die Redakteurin dieses Podcasts und hat das Projekt zusammen mit Anne-Mareike Teschner geleitet. Michael Wodo hat den Podcast produziert. Ein besonderer Dank geht an Thorsten Engel und an alle UnterstützerInnen im NDR und in der ARD. Allen voran NDR Kultur und die ARD Popwellen, RBB 888 und WDR 2, sowie MDR Jump, HR3, SWR3, SR1 und an WDR 4. Und große Empfehlung, die neue Fernsehdoku Udo, Rebell, Rockstar, Ikone. Ab 10. Mai in der ARD Mediathek. So, und jetzt habt ihr es soweit geschafft, dann könnt ihr auch noch einen guten Podcast-Tipp verkraften. Wir sind jetzt in Udos Kindheit zurückgesprungen und wie das so ist, wenn man jemand anderen kennenlernt, dann erfährt man ja meistens auch ein bisschen was über sich selbst. Und deswegen empfehlen wir euch den Podcast Deutschland 3000. Unsere NDR-Kollegin Eva Schulz trifft da alle zwei Wochen Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik, zum ausführlichen Interview und macht sich so ihre Gedanken. Zum Beispiel mit König Boris. Was kommt nach 30 Jahren fettes Brot? Oder Cornelia Funke, die erzählt, warum sie heute eher reale Welten baut, statt nur fantastische. Und was das mit ihrer eigenen Geschichte zu tun hat. Hört da mal rein in den Podcast Deutschland 3000 mit Eva Schulz. Sehr zu empfehlen, findet ihr wie ganz viele andere tolle Podcasts in ARD Sounds.